Okay, erstmal guten Morgen von mir. Mein Name ist Andreas Mund und ich werde vortragen, freie Open-Source-Software als Basis der IT einer beruflichen Schule. Ich hoffe, ich kann was Spannendes bieten. Starten wir einfach mal los. Also, als erstes mal könnt ihr euch eine Frage stellen. Warum könnte man freie Open-Source-Software als Basis in der Schule überhaupt befürworten? Und ich habe eine einfache Antwort darauf, weil sie für die Ausbildung einfach besser ist. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ gesagt. Können wir jetzt viel darüber diskutieren und differenzieren und so weiter und so fort, wollen wir nicht machen. Aber ich möchte trotzdem 4 Argumente vorbringen, die das ein bisschen untermauern. Erstens, freie Software erlaubt es, dass man teilnehmen kann an was, dass man teilhat an was. Es ist nicht, dass einem jemand was gibt und man muss es halt fressen, wie es ist, sondern man kann darauf Einfluss nehmen. Und das ist ein Punkt, wo Leute motiviert, wo Interesse schafft und wo Leute dann sich auch engagieren. Und das ist für Lernen immer gut, sowas. Dann Forscher- und Erfindergeist. Wenn ich in so eine Software reinschauen kann, wenn ich da drin rumstochern kann, ausprobieren kann, die erforschen kann, wie die eigentlich funktioniert, ist auch was, wo man sagt, das ist beste Voraussetzung, um was zu lernen, um sich weiterzuentwickeln. Dann ist es auch gut, wenn man ein bisschen im Wettbewerb, das motiviert einen ja manchmal, macht auch Spaß, lernt man auch von anderen was. Das ist generell eigentlich als erstrebenswerte Eigenschaft erkannt. Und nicht zuletzt sind wir in der Schule nicht nur, dass man nützliche Arbeitnehmer werden, sondern wir haben auch in unserem Menschenbild die Idee von einem Individuum, von einer Persönlichkeit, und das wird auch durch freie Software gefördert. Okay, so viel mal zur Theorie. Und jetzt möchte ich mal kurz die Inhalte vorstellen, wie wir ein Stück weit zumindest in diese Richtung uns entwickelt haben an unserer Schule. Und da gehe ich erst mal kurz auf die Ausgangssituation ein, wie das entstanden ist und was uns motiviert hat, da einen ganz, glaube ich, ganz guten Vorschlag mal sozusagen zu entwickeln. Und ich werde dann das technische Konzept vorstellen und wie wir es realisiert haben. Da werde ich nicht in die Details gehen, aber jemand, der vielleicht sowas nachbauen möchte oder auch das mal ausprobieren möchte, was wir implementiert haben, der sollte da mal so einen ersten Startpunkt haben, sage ich mal. Dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, der da eine große Rolle spielt in unserem Konzept, sind virtuelle Maschinen. Das werde ich dann auch nochmal erklären, wie das funktioniert. Und dann auch nochmal allgemein, was wir sonst noch für Dienste an unserer Schule haben, vorstellen, ganz knapp. Und Probleme haben wir natürlich auch. Ein paar haben wir schon gelöst, ein paar haben wir noch nicht gelöst. Das werde ich auch nochmal dann darlegen, ein kleines bisschen. Und zum Ende werde ich einfach nochmal zu so einem Fazit kommen. Okay, starten wir los. Ich spreche über eine Schule, gewerbliche, berufliche Schule mit technischer Ausrichtung. Und die hat ein paar IT-lastige Schwerpunkte, Elektrotechnik, Informationstechnik, Automatisierungstechnik. Und wir haben so, momentan, ich habe einfach nachgeschaut, wie viele Nutzer haben wir zurzeit einfach in dem System. Das waren 1776 Schülerinnen und Schüler und knapp 150 Lehrkräfte. Da kommen aber noch Benutzer dazu, die einfach so kürzere Zeiten an der Schule sind und so weiter. Also rund 2000 Nutzer, kann man mal sagen. Und derzeit haben wir knapp 400 PCs und Laptops, muss man da eigentlich noch dazufügen, die unser System momentan fahren. Es kommt dann noch einiges dazu, weil wir eine Abteilung noch nicht umgestellt haben. Und dann haben wir noch einen Haufen Drucker und Kopierer und so Sachen. Dann gibt es immer noch den Schulträger. Der ist bei uns in Baden-Württemberg für die Ausstattung der Schule zuständig. Und der hat sich bei uns überlegt gehabt, schon seit mehreren Jahren, dass er seine, der ist für mehrere Schulen, berufliche Schulen zuständig, dass er die irgendwie besser ausstaffieren will. Und wer jetzt bei dem Vortrag vor einer Stunde da war, haben wir schon gehört, da stecken die viel Geld rein und überlegen sich das. Dann kam die Pandemie, wie kann man das besser machen und so fort. Und genau sowas hat bei uns auch stattgefunden. Und der hat es so gemacht, dass er so Berater angeheuert hat. Mit den Leuten an den Schulen hat man eigentlich nicht geredet, wenn dann, um sie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und irgendwie hat es dann auch nicht so richtig geklappt. Und ein Dienstleister, der dann jetzt einen Teil von diesem Aufgabenpaket übernimmt, der war auch, hat sich auch selber als, er macht nur Microsoft, hat er eigentlich so wortwörtlich gesagt. Und wollte eigentlich, das war auch ein bisschen die Idee, die ganz toll fanden, dass alle diese Schulen jetzt Office 365 haben und ja, dass das dann halt zentral alles gemanagt wird und so. Und es hat dann sich relativ schnell so zerschlagen oder, ja, keine Ahnung, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall war das illusorisch, das gewissermaßen so zentral abzuhandeln für die Schulen. Für einige wenige Schulen hat es im Prinzip gepasst, für andere hat es gar nicht gepasst. Und es kam dann auch so, wir haben das gleich mal bei so einer Videokonferenz gesagt, dass wir das eigentlich nicht wollen und nicht für richtig halten und dass eigentlich das mit dem Office 365, dass da ja auch Probleme gäbe mit dem Datenschutz und so weiter und so fort. Das haben die ja nicht so ernst genommen und es kam dann doch im baden-württembergischen LFDI, hat dann doch davon abgeraten und so weiter. Und da wurde es auch politisch im Prinzip gekippt. Also so war diese Situation. Und da ist es vor sich hingedümpelt, ja, über die Jahre muss man wirklich schon sagen, sodass letzten Sommer, also vor einem Dreivierteljahr, dass dann an unserer Schule so die Frage stand, ja, wer kümmert sich jetzt weiter um die IT? Der das zuvor gemacht hatte, den hat es so frustriert, sage ich mal, dass der die Schule verlassen hat. Und dann war halt die Frage, wer macht das jetzt weiter? Und insbesondere ein Kollege von mir und ich, wir waren da so ein bisschen, ja, klar, dass wir das im Prinzip da was machen könnten oder unterstützen könnten. Und wir haben uns da halt auch dann mal zusammengesetzt, was wir eigentlich machen wollen und so. Und jetzt ist es in beruflichen Schulen, also wir sind beide ein bisschen, kann man sagen, schon aus der Open Source, freie Software-Szene. Ich bin selber Debian-Entwickler und ich habe das schon an anderen Schulen auch gemacht. Und das ist ja schon manchmal ein mühsamer Kampf auch. Und jetzt an einer beruflichen Schule ist das ja dann nochmal zusätzlicher Kampf, weil die Leute einfach kommen und sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall Microsoft. Wegen halt Branchensoftware und so weiter und so fort. Und ich habe dann eigentlich gesagt, also ich möchte es eigentlich nicht administrieren, aber für Teile, die da freie Software sind, da bin ich schon dabei. Und dann haben wir da überlegt und gemacht und kann man ja vielleicht so Dual Boot und ich hatte so ein Live-System, da habe ich letztes Jahr hier einen Vortrag gehalten, wo man übers Netzwerk so ein, ohne auf die Festplatte was zu installieren, dann halt ein GNU-Linux-System hat auf den Rechnern und das habe ich auch im Unterricht verwendet. Vielleicht hätten wir das übernehmen können, hat man so gedacht. Und haben da ein bisschen so Ideen gesponnen. Und da ist uns eine Idee gekommen und zwar, ja, wenn das Windows so wichtig ist, dann reicht eigentlich nicht ein Windows, sondern braucht man mehrere davon. Und diese Idee hat eigentlich so uns ein bisschen einen Durchbruch geschafft für dieses Konzept, das ich jetzt vorstellen werde. Weil wir haben dann gesagt, hey, jetzt machen wir das so, probieren wir das mal aus. Windows braucht man unbedingt und vor allem in 5 Varianten mindestens, weil jeder hat da eigene Software, die man unbedingt braucht für die Schule, manchmal sogar in verschiedenen Versionen die gleiche Software und so. Ja, gucken wir, dass wir das anbieten können. Und das machen wir so, dass wir als Host-System machen wir Debian GNU Linux Und dann machen wir das Windows in virtuellen Maschinen. Also das war so diese Ausgangsidee, mit der wir gestartet sind. Gut, soweit mal zu der Situation, die war. Und jetzt werde ich mal das Konzept vorstellen, wie wir das dann realisiert haben und uns das überlegt haben, dass wir, ja, und wie das jetzt halt eben läuft. Okay, als erstes braucht man irgendwie ein, es wird normalerweise so als Schulserver bezeichnet, irgendein Server, wo halt die Nutzerverwaltung drauf ist. Und in der Schule braucht man dann halt noch mehr. Hängt jetzt davon ab, man möchte irgendwie, die Lehrer sollen das irgendwie managen können, die Schüler haben oft ihr Passwort vergessen, jetzt wenn man da jedes Mal zum Admin rennt, das ist nicht praktikabel. Okay, also es muss, ein normaler Lehrer muss halt auch gewisse Möglichkeiten haben in diesem System, dass er zum Beispiel dem Schüler wieder sein Passwort sagen kann oder das Passwort zurücksetzt. Sowas braucht man. Dann gibt es diese verschiedenen Drucker. Da sollen die Lehrer irgendwie auch sagen können, ja, ich brauche den und den Drucker. Zack, dass ich die irgendwie dann auch angeboten kriege, wenn ich was ausdrucke. Und so weiter und so fort. Es geht dann bis zu so komplexen Sachen wie im Klassenarbeitsmodus, dass ich eine Klassenarbeit schreibe und sagen können muss, im besten Fall, zack, die Rechner sind jetzt leergefegt. Also jeder startet mit sozusagen alles seine persönlichen Daten sind weg und er hat auch sehr eingeschränkte Rechte, was er da noch machen kann. Und ich als Lehrer kann vielleicht da dann eine Klassenarbeit austeilen, die dann bei jedem Schüler irgendwo auf dem Rechner ist. Dann füllt er da irgendwas aus, bearbeitet es und gibt es wieder ab und ich sammle das wieder ein und es landet in meinem Verzeichnis. Also es sind schnell sehr komplexe Sachen, die auch in der Wirtschaft eigentlich so nicht auftreten. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viele Lösungen, vor allem wenn man dann guckt, was sind wirklich freie Lösungen, die ich auch wirklich den Quellcode habe und im Prinzip wirklich im Geiste von GNU Linux, sage ich mal, entwickelt werden. Und wir haben uns dafür die Musterlösung entschieden. Da gibt es die Webseite linuxmuster.net, das ist ein Projekt, das hat eine lange Tradition, sieht man da in diesem Zeitstrahl. Hat auch Probleme, wie es viele Open-Source-Projekte haben. Aber das war für uns einfach das Naheliegendste. Das ist auf Ubuntu basierend und ist ein Samba Active Directory Domain Controller. Und da hat man eben diese User- und Geräteverwaltung, Klassenarbeitsmodus und so weiter. Was diese Lösung favorisiert und was uns, ja, oder insbesondere mir gar nicht gefällt, ist, das ist so eine Imaging-Lösung. Also man macht da so Festplatten-Images und die verteilt man dann auf die Rechner. Und das ist einerseits super flexibel, weil man kann dann mehrere Images haben und man kann ein Windows-Image haben und ein Linux-Image und was weiß ich noch für seine AG oder wie auch immer. Aber das sind natürlich immer riesige Mengen von Daten, die ich da durchs Netz schaufeln muss, wenn ich so ein Image aktualisieren will. Wenn ich da jetzt ein Byte ändere, muss ich da nachher das ganze Image durchs Netz durchschaufeln im Normalfall. Gibt es auch schon ein bisschen Optimierung. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach, gerade für ein Linux-System ist es, finde ich es nicht attraktiv, sagt man so. Und wir haben uns überlegt, ja, wie können wir diese Komponente einfach ersetzen? Und da haben wir folgendes Konzept ausgearbeitet. Das basiert ein bisschen auch auf dem, was ich letztes Jahr vorgestellt habe. Da bin ich da auch noch ein bisschen in die Details gegangen. Also man kann einfach übers Netz bootet man einfach einen Debian-Installer. Und normalerweise wird jeder kennen, bei so einer Installation muss ich dann irgendwas auswählen. Welches Land bin ich, welche Sprache, was für eine Tastatur und so weiter. Und das kann ich aber so gewissermaßen im Vorhinein beantworten über eine Datei, die der Installer runterlädt, wenn ich ihm das sage. Also ich kann das so als Bootparameter von dem Installer, von dem Kernel von dem Installer genau genommen gesagt, kann ich dem das mitgeben. Dann lädt er diese Datei runter und dann kann ich einmal diese Fragen, die da normalerweise kommen, kann ich dann beantworten und dann geht die Installation komplett automatisch durch. Jetzt will man natürlich dieses System einbinden in diese Domäne. Okay? Also das soll nachher so sein, dass ich den einmal installiere und dann ist der fertig mit der Installation und dann möchte ich dahergehen, mich anmelden mit meinem Schulaccount und dann soll das funktionieren. Und dann möchte ich ein zentrales Home-Verzeichnis haben und möchte da als Lehrer die Drucker haben und so weiter und so fort. Meine Tauschverzeichnisse, wo ich dann mit meiner Klasse, mit meinen Kollegen Dateien tauschen kann und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine weitgehende Konfiguration, die man da durchführen muss. Und das haben wir so gemacht, dass wir das über Ansible, das ist ein Konfigurationsmanagement-Tool, mit dem kann man Konfiguration automatisieren und hat eine Struktur, in der man das sehr kontrolliert und pflegbar auch machen kann. Und normalerweise macht man das, dass man eine Maschine einfach so ganz minimalistisch aufsetzt und dann lässt man halt dieses Ansible den Rest machen. Und für uns ist es halt attraktiv, wenn ich einfach einen Rechner da starte und dann starte ich diesen Installer und der ist installiert und ich brauche nicht nochmal so eine zweite Runde, um den dann einzubinden und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir da mit so ein paar Tricks und kann man dieses Ansible in dem Debian-Installer laufen lassen. Also es gibt da sowas wie, normal ist das Ansible so, dass das in so einer Push-Konfiguration betrieben wird. Also man schiebt die Konfiguration auf den Rechner, aber man kann das auch in so einer Pull-Variante durchführen, dass der Rechner sich selber seine Konfiguration holt. Und wir starten dieses Ansible Pull am Ende der Installation und dann wird da alles genauso, also da haben wir alle Möglichkeiten und können das perfekt so einrichten, wie wir das haben wollen. Wenn man das so gemacht hat und man hat jetzt trotzdem mal noch eine Änderung, hat man natürlich schon einen Haufen Rechner installiert, dann kann man aber trotzdem das Ansible in der zweiten Runde einfach über die Rechner lassen und im Prinzip das auch immer aktualisieren, ohne dass man dann neu installieren muss. Ja, noch vielleicht zu dem Client. Zentrales Home-Verzeichnis habe ich, glaube ich, schon gesagt. Netzlaufwerke haben wir über Paramount, für denen das was sagt, werden die eingebunden. Und wir haben uns für einen KDE-Desktop, Plasma-Desktop entschieden, weil uns das so ein bisschen schien als die naheliegendste Lösung, wenn jemand vom Windows und einfach ganz viele haben halt auch daheim, klar, haben sie halt Windows und wenn sie daher kommen, dann ist es am leichtesten oder erschien es uns leichter wie jetzt andere Desktop-Umgebungen. Das ist mal so dieser Client. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen das noch im Detail an, wie das dann abläuft in der Praxis. Also, die Rechner starten übers Netzwerk, kann man einstellen im UEFI und dann erhalten sie ja normalerweise, wenn man das Netzwerk entsprechend konfiguriert, kriegen sie eine IP-Adresse und eben einen Next-Server, wo sie dann weitere Anweisungen sozusagen abfragen und wir laden da GrabEFI und dann kriegt man so ein Boot-Menü und das sind jetzt zwei Bereiche habe ich da markiert. Einmal haben wir so Live-Systeme, da gehe ich nachher nochmal kurz drauf. Das bezieht sich hauptsächlich auf den Vortrag von letztem Jahr. Also man kann mit Debian hat so einen Framework, sage ich mal, wo man Live-Systeme auch selber bauen kann und sich für seine Anforderungen zurechtschneidern kann. Und diese oberen Einträge, die für Live-Systeme, die erlauben das auf dem System. Also das ist ein Stück weit ganz unabhängig, das müssten wir nicht machen, aber das kommt da sozusagen standardmäßig raus. Und einfach als Zusatzfeature gewissermaßen. Und dann hat man da verschiedene Installer, die man auswählen kann. Und das sind jeweils der normale Debian-Installer mit eben diesem Preceding, wo eben diese Fragen vorbeantwortet werden. Und ich kann jetzt noch Profile wählen, wo ich dann halt sagen kann, das ist ein Desktop-Rechner, das ist ein Laptop und wir haben jetzt da noch so einen Lehrerrechner. Also das kann ich auch da über eben die Boot-Parameter, die ich da vordefiniere, kann ich das dann auswählen. Und ja, der User geht her und wählt da eben das aus und dann wird das System installiert. Ich habe für das Preceding, weil es das nicht so bekannt ist, habe ich da mal ein paar Beispiele. Ich möchte nur die wichtigsten oder ein paar rausgreifen, was wir da gemacht haben. Also da sieht man diese Fragen, die da normalerweise aufpoppen, wenn man bei so einer Installation, das sieht man, die sind da ein Stück weit so abgebildet. Und was wir insbesondere setzen, das wird man da nachher, kann man das auch nochmal sehen, wir setzen so einen Paketproxy, dass einfach bei der Installation, werden dann nicht jedes Mal da die Tausende von Pakete, die da installiert werden, werden nicht jedes Mal von irgendeinem Netzwerkspiegel runterzogen, sondern da haben wir lokal eine, also die holen wir einmal und dann geht es auch innerhalb 10, 15 Sekunden hat er da den gesamten KDE-Desktop runtergeladen und dann muss er halt noch die Pakete installieren. Ja, dann legen wir so einen User an, so einen Ansible-User, der heißt auch Ansible bei uns. Und hier unten sehen wir, das sind SSH-Server, brauchen wir noch, wenn wir danach dann drauf zugreifen wollen und eben KDE-Desktop und man sieht, hier sind noch ein paar Extra-Pakete, eben Ansible und diese Konfiguration wird aus dem Git-Repository gezogen und deswegen braucht man eben noch das Programm Git. Und ja, jetzt möchte ich mal schauen, wollen wir uns mal so eine Installation angucken. Das ist eine gesamte Installation, das Video dauert 15 Minuten knapp. Wir schauen es jetzt nicht ganz an, aber dass man mal eine Idee bekommt, wie das wirklich in der Praxis funktioniert. Wir spulen dann irgendwann mal vor. Also das ist im Prinzip dieses Pixie-Boot und da kommt dann eben jetzt gleich dieses Boot-Menü und jetzt gehe ich da auf diesen Installer. Das ist mit einem Passwort geschützt, dass nicht der Schüler dauernd das neu installiert, sondern dass das halt gewissermaßen den Administratoren vorbehalten bleibt. Dann braucht man noch ein Passwort, um die Domain zu joinen. Das gebe ich da auch noch ein. Und dann startet der Installationsprozess. Und jetzt sieht man, da kommt keine Abfrage mehr. Dann holt er erstmal sich eine Netzwerkverbindung, lädt dann dieses Precede-File, wo dann die anderen Antworten drin sind. Und dann geht es eigentlich ziemlich schnell durch. Also man muss da nichts mehr machen. Nur, dass man es mal gewissermaßen mal sieht. Es wird erstmal das Basissystem installiert. Ich kann das mal kurz nochmal hier ein bisschen, fahre ich mal ein bisschen vor. Ist immer noch Basissystem. Und dann können wir mal kurz gucken. Wenn der dann diese große Latte, jetzt holt er gleich die große Latte von Paketen, schauen Sie da auf diesen Zähler. Bei dem normalen KDE sind es 1700 Pakete und das sehen Sie, der Zähler geht hoch und ja, nach wenigen Sekunden, 10, 15 Sekunden haben wir diese 1700 Pakete da geholt. Okay, und jetzt muss er die installieren. Das dauert relativ lang. Und da springen wir jetzt mal vor.
Ja.
Das will ich auf die Platte. Genau. Installation ganz normal auf die Festplatte. Jetzt spule ich hier mal ein bisschen vor. Also das, jetzt bin ich schon zu weit. Also, machen wir mal so. Also irgendwann ist der dann hat er die Pakete im Prinzip alle installiert. Das wäre einfach jetzt soweit die Installation, wenn ich nur mein Debian-Menü habe und dort wähle KDE-Desktop und Standard und SSH. Und dann sage ich, okay, na, läuft, bis jetzt ist es genau so gemacht. Und dann, ich muss hier natürlich laufen lassen. Jetzt gucken wir mal, dass das voll fertig wird. Jetzt ist er schon, jetzt sieht man da, Ansible wird konfiguriert. Also jetzt ist er schon bei diesen Spezialpaketen. Und dann kommt eben dieses Preceding Command, wo der am Ende der Installation dann nochmal die ganze Konfiguration macht. Bei uns tut er da auch noch ganz viel zusätzliche Software installieren, die jetzt nicht bei dem KDE-Standard dabei ist. Jetzt wird der Grub Bootloader installiert und dann werden wir sehen, da passiert dann nichts mehr. Da kommt dann Ausführen von Preceed. Okay? Das läuft jetzt im Hintergrund, hat man leider keinen so schönen Fortschrittsbalken mehr. Man kann mit Steuerung Alt F4, kennen wahrscheinlich die meisten, kann man da so gucken auf der Textkonsole, was passiert denn da überhaupt. Manchmal am Anfang braucht man das auch zum Debugging, einfach, dass man sieht, hat es funktioniert. Und da sieht man das auch laufend, das ist irgendwie ein bisschen komisch gecached. Also das bleibt manchmal einfach stehen. Alles funktioniert, aber man hat dort keine Ausgabe mehr. Also da weiß ich auch nicht genau, warum das, aber es ist eigentlich keine Sache. Okay, das braucht jetzt nochmal richtig lang, weil auch wirklich nochmal, da wird mindestens nochmal die gleiche Menge von Softwarepakete wird da nochmal drauf installiert. Spulen da mal wieder ein bisschen vor und gehen ans Ende. Ziemlich, ja, da habe ich da nochmal reinguckt. Sind wir jetzt schon ganz am Ende, oder? Also da sieht man dann irgendwann, wie das weiter läuft. Und dann, ja, ist es fertig und der Rechner startet neu und es kommt wieder dieses Bootmenü. Und da war jetzt das ist so eine virtuelle Maschine, mit der ich das Video gemacht habe. Deswegen ist da, musste man jetzt auch noch den Booteintrag richtig einstellen. Deswegen springe ich da jetzt nach vorne und man kann sich dann anmelden. Okay, also das ist von der Installation. Gesamte Video, wie gesagt, hat eine 1434, also unter einer Viertelstunde ist dieses gesamte System installiert. Ich zeige noch mal kurz, wie das dieses Preceding läuft, nur dass man eine Idee hat. Da kann man eben am Ende der Installation so ein Kommando vorgeben und ich habe das Wichtigste rot markiert. Einmal möchte man danach per SSH sich drauf verbinden von so einem Ansible-Host und möchte da halt den Pub-Key haben von diesem User, dass der sich ohne Passwort anmelden kann. Das ist das Erste. Und dann unten ist dieser Ablauf und durch so Boot-Parameter wird eben dieses Playbook definiert und dann checkt der selber dieses Ansible aus, diese Konfigurationsdefinition über Git und wird das umgesetzt. Wir haben da ein paar Rollen eingebaut in das Ansible. Erstmal wird das Netzwerk entsprechend angepasst, Zeitserver und so, Proxys und sowas kann man da einstellen. Dann wird einfach ein Update gemacht von den Debian-Paketen. Jetzt bei der Installation ist das normalerweise alles schon erfüllt. Dann die Authentifizierung zu dem Schulserver machen wir über SSSD. Das heißt Security Service System oder irgendwie so. Und da kann man User gegenüber verschiedenen LDAP oder eine AD oder was auch immer, kann man das authentifizieren. Das macht das. Dann das Mount, die Rolle LMN Mount, das mountet eben diese Laufwerke, die wir da haben. Und mit dem LMN KDE, da tun wir das KDE für uns konfigurieren, komme ich gleich noch drauf, was wir da genau machen. Und dann haben wir versucht, das ein bisschen zu trennen, was ist vielleicht für andere Schulen interessant und was ist speziell für unsere Schule. Das haben wir dann in dem LMN FVS, haben wir da unsere schulspezifischen Sachen gemacht. Dann kommt eine große Rolle, LMN VM, die implementiert diese virtuellen Maschinen, auf die ich dann gleich noch komme. Und dann haben wir noch Drucker und das Ganze ist so ein Single Sign-On-System. Das wird dann noch Kerberized, dass das halt entsprechend konfiguriert ist. Und mit der letzten Rolle, mit dem Security, da tun wir halt noch so absichern, dass dieser User, den wir angelegt haben, dass der sich nicht anmelden kann und so weiter. Okay, was haben wir am Desktop angepasst? Eigentlich gar nicht viel. Wir wollen eigentlich einen Desktop, wo die Schüler selber sich ihren Arbeitsplatz einrichten können. Wir haben eigentlich erwachsene Schüler, wo man nämlich so die Probleme hat, dass man dann da irgendwelche anrüchigen Bilder oder wie auch immer dann immer dagegen kämpft als Lehrer. Und wir wollen, dass die da ihren Arbeitsplatz haben, wo sie sich halt entsprechend einrichten können, dass sie gut arbeiten können. Und deswegen müssen wir da gar nicht viel machen. Wir haben es ein bisschen angenehmer gestaltet von der Gewöhnung her, dass man einmal Klick reicht, das ist bei KDE. Jetzt der neue Default ist das E. Früher war das, dass man dass ein Klick gereicht hat zum Wechseln in den Ordner und jetzt muss man da zweimal klicken. Das haben wir da schon eingeschaltet. Dann wollen wir nicht, dass durch dieses Home übers Netzwerk da mit zwei User und so, das funktioniert nicht. Das haben wir da deaktiviert. Und das soll auch nicht der sich merken, was war die Session. Da ist manchmal das Problem, wenn da einer 100 Fenster offen hat und dann loggt er sich aus und nachher meldet er sich an, dann muss das alles sich wieder aufbauen und so. Und das funktioniert auch nicht übers Netzwerk, nicht so gut normalerweise. Und dann haben wir das eben auch mit der Empty Session so eingerichtet. Haben wir so Klassenräume, wo noch ein Beamer da dran ist. Und dann ist immer das Problem, wenn die Leute schalten das an, Beamer ist aus. Und manchmal ist das noch über so komische Geräte, so eine Dokumentenkamera. Und dann kann das sein, dass da gar nichts angezeigt ist. Und das ist auf dem Beamer und der Beamer ist aber nicht an. Und das ist halt immer so, was Unmut schafft, wenn so das nicht richtig funktioniert. Und das haben wir zum Teil auch da angepasst. Und wenn da 2 Stunden sich niemand rührt, na, wird der Rechner irgendwann einfach ausgeschaltet. Und bei Firefox haben wir noch ein bisschen eingestellt, weil wir denken, das sollen die Schüler eigentlich auch sehen, dass man das verändern kann. Einmal haben wir da so Mublock Origin aktiviert und Privacy Badger, dass wir da so ein bisschen die Anzeigen und so Zeug ein bisschen weg haben. Startmaschine haben wir Startpage standardmäßig und wir haben dann noch so einen Ordner, wo man schulinterne Seiten abrufen kann. Okay, also da ist nicht viel gemacht, aber jetzt kommen wir zu einem großen Kapitel mit den virtuellen Maschinen. Wie ist das jetzt mit diesen Windows? Okay, für manche Kollegen, mich zum Beispiel, reicht das System so völlig, wie es ist. Aber wenn Sie das in der Schule probieren, na, entweder Sie haben einen sehr, sehr langen Atem und sind nicht an einer beruflichen Schule oder Sie werden sofort oder Ihre Argumente werden sofort totgeschlagen mit dem Argument, für die Prüfung brauchen wir Word oder Excel. Weil das ist ja so eine High-Tech-Software und das gibt's halt nicht für dein System. Und wie gesagt, wir haben dann das einfach aufgegriffen und haben gesagt, wenn das so wichtig ist, dann braucht man das mehrfach. Und das ist, was wir da jetzt gemacht haben. Wie funktioniert das? Also das System hat, klar sagen, hat mein Kollege entwickelt. Der war da wahnsinnig genug. Jetzt gucken wir mal, wie das draus wird. Also der hat das so gemacht, dass wir haben da so einen Backing-Image für diese virtuellen Maschinen. Und das haben wir zur Verfügung gestellt. Das ist ein Windows 10 jetzt erstmal bei uns. Und da kann jetzt jeder Kollege kann da eine Anpassung drauf vornehmen. Also da ist gar nichts besonders das ist vorbereitet, dass es zum Beispiel, dass das Home-Laufwerk, dass das durchgereicht wird, so ein paar Sachen ist optimiert, dass das gut läuft. Aber softwaremäßig ist dort eigentlich nichts gemacht. Und ein Lehrer kann jetzt hergehen und kann das System starten und kann Anpassungen vornehmen. Und da kann er, also das baut sich auf aus so verschiedenen Festplatten-Images. Und normalerweise ein Benutzer, der arbeitet in so einer Schicht, in so einem Layer. Und die wird, wenn der sich abmeldet, wird die einfach verworfen. Also der muss dann das, was er speichert aus der virtuellen Maschine, das muss der über das eingebundene Home-Laufwerk vom Host, muss der das sichern. Aber das ist in dieser Windows-Maschine schon so eingerichtet, dass er das direkt eigentlich da in seinen eigenen Dateien oder wie das da heißt, dass das da eigentlich ohne Probleme funktioniert. Und wenn jetzt jemand, ein Lehrer, sich das einrichtet, dann macht er da seine Veränderung, kann da seine Software installieren und so weiter und so fort. Und dann kann er durch einen Aufruf von einem Kommando, das er nur als Lehrer aufrufen kann, kann er seine Veränderungen, das temporäres Overlay ist hier genannt, kann er die mit so einem Rebase sozusagen in diese Anpassungen, in diesen Festplatten-Image übernehmen. Okay? Und wenn er mit allem zufrieden ist, dann spielt er diese Schicht auf so einen Server. Das ist ein spezieller Dateiserver, wo dafür gemacht ist, dass man da solche Images gut verteilen kann. Und dort befindet sich auch schon das Backing-Image. Und dann hat der anschließend seine virtuelle Maschine, die er im Unterricht verwenden kann. Er macht dann noch so einen Starter, werden wir gleich sehen, wo dann die Schüler das auswählen können. Und dann können sie ihr Windows genau mit ihrer Version und genau den Programmen, die sie haben wollen, können sie starten. Okay? Gucken wir uns das an. Ups, falsche Richtung. Wie das in der Praxis aussieht. Also, normaler Desktop, da möchte ich jetzt frisch installiert, da sind wir jetzt. Und jetzt wollen wir so einen Windows starten. Okay? Wir sind BWL-Lehrer oder so. Dann gehen wir da her. Und da haben wir so einen Starter gemacht. Und da ist jetzt noch gar nichts drin, außer diesem Sync-Starters. Wenn man das aufruft, dann holt er aus, das ist ein Netzwerk-Share, holt er diese Starter und stellt die zur Verfügung. Und anschließend haben wir da einen Haufen virtuelle Maschinen. Okay, ups. Ja, jetzt habe ich es nochmal gestartet. Also, machen wir nochmal kurz. Sync-Starters, da werden diese Starter geholt. Und wenn ich danach dann schaue, dann habe ich in diesem Verzeichnis habe ich da einen Haufen Maschinen. Ich mache mal Stopp, kurz. Da sieht man die, da gibt es, was weiß ich, VM Elektro, VM CNC, VM Android Studio, VM LT Spice, VM Microsoft Office, VM Physik und so weiter und so fort. Bei den Icons, ja, müssen die Kollegen noch ein bisschen kreativer werden, gebe ich zu. also sind jetzt mal die Starter, sind jetzt da, aber es fehlen immer noch die Festplatten-Images. Und die schauen wir uns jetzt als nächstes an. Was passiert, wenn ich jetzt so eine virtuelle Maschine aufrufe? Ich bin auch Physiklehrer, habe mal diese Physik genommen. Und dann muss jetzt erstmal dieses Festplatten-Image organisieren. Und das wird über BitTorrent verteilt, das braucht da ein bisschen. Und da war es jetzt auch nur, ich habe am Samstag mal gemacht, da waren jetzt keine anderen Rechner an. Aber damit es gut skaliert, weil wenn jetzt alle, eine ganze Klasse, Computerraum, 20, 30 Leute natürlich sich dieses Image ziehen, in dem Fall ist gar nicht so groß, das ist halt jetzt erstmal diese Schicht, die oberste Schicht, die Anpassung, 1,7 Gigabyte, na, holt er das, wird es auch über BitTorrent, verteilen das die Rechner auch untereinander. Und er fängt mit einem so einen Image an, also mit der obersten Schicht, und wenn er dann merkt, mir fehlt dieses Backing-Image, dann holt er halt noch das Backing-Image. Das macht er jetzt da, das ist 9,2 Gigabyte groß, dauert jetzt anderthalb Minuten. Ich spule jetzt vor. Gucken wir mal, wie lang geht es? Immer noch 30 Sekunden, machen wir noch ein bisschen weiter. 24. Ja, also das ist jetzt nicht instantan, aber es ist nicht kein Problem. Okay, wenn ich einmal die Images habe, habe ich die auch. Okay, wenn wir gleich sehen, dann startet es ohne große Zeitverzögerung. Jetzt hätte man natürlich sein Video auch laufen lassen, wenn man will, dass es weitergeht. Also das läuft so, und wenn der dann alle Schichten hat, die er braucht, um sein Image zusammenzubauen, dann sagt er, okay, ich habe alles, und er startet diese virtuelle Maschine. Aufatmen im Kollegium, möglicherweise. braucht ein bisschen, aber das ist, was die Leute irgendwie gewohnt sind. Man kann es kleiner machen, so mag ich es am liebsten. Und man hat dann da sein eigenes Windows, so wie man es haben möchte. Okay, und kann damit arbeiten und kann damit alles machen. Okay, wie ich gerade schon erwähnt habe, das Ganze muss nur einmal erfolgen mit dieser Synchronisation. Wenn ich das dann habe, dann geht es ratzfatz. Ich gehe daher, ich sage meinen Schülern, heute machen wir das und das, da brauchen wir die Maschine, da starten wir das und dann bootet es und man kann es gleich mal verwenden. Okay, ich mache mal weiter. Jetzt haben wir schon gesehen, Wir haben da dieses Livebox vom letzten Mal verwendet und da gab es eben diese Live-Systeme auf den Rechnern und ich fand es für die Ausbildung von Fachinformatikern super praktisch, dass die halt da als Administrator, da konnte man die was einrichten lassen und wirklich Systemadministration machen. Und das wollte ich nicht aufgeben und habe mir gedacht, da kann man das vielleicht noch ein bisschen, gerade mit dem System, wenn wir das jetzt haben, können wir das noch ein bisschen verbessern. Und dann habe ich da das auch noch da eingebaut. Und das schauen wir uns jetzt an. Das ist so, diese GNU-Linux-Systeme sind halt viel leichtgewichtiger. Da brauche ich keine riesen Festplatten-Images, sondern die kann ich eigentlich, wenn ich 8 oder gar 16 GB RAM habe, kann ich die, mache ich nochmal neu, kann ich die einfach in RAM laden. Und wir haben das, da habe ich so ein kleines Skript gemacht. Und da wählt man einfach aus Netboot VM und da kriegt man so eine Auswahl. Und da kann man jetzt Standard, das ist ohne Desktop-Oberfläche. Und das holt das Root-Dateisystem übers Netzwerk und das kann man auch das Root-Dateisystem in RAM laden. Und man kann aber auch grafische Oberflächen wählen. Und hier ist das mal gemacht, das bootet dann ratzfatz, wenn ich da jetzt eins auswähle, das ist jetzt das ins RAM. Da lädt man den Kernel, da lädt man den Initial RAM Disk und dann lädt er das gesamte Dateisystem, das ist so ein komprimiertes Squash FS, lädt es in RAM, ist jetzt schon geschehen, dann bootet er hoch und dann hat man da ein System, wo man als Root mit seinen Schülern alles machen kann. Okay, kann man sich da anmelden, User Live und dann habe ich das System. Also, und da kann man auch mehrere starten, das ist für die Ausbildung wirklich super, sage ich mal so. Wie gesagt, hier ist nochmal ein Beispiel, können wir mal kurz angucken. Kann ich auch mehrere machen, ich wollte da nochmal zeigen, das funktioniert auch mit grafischer Oberfläche, das ist jetzt mal der GNOME, da ist dann so gemacht, dass man nicht Übersicht verliert, poppt da dieser Virtual Machine Manager hoch und da sieht man da läuft auch noch das Physik, die Physikmaschine, da kann man da wirklich eigentlich alles machen. Und sich das anschauen. Okay, ich springe ans Ende, weil mir schon wieder die Zeit wegläuft. Also am Ende habe ich dann da so einen GNOME und kann auch, da sehen auch die Schüler mal was anderes, was sonst noch gibt auf der Welt. Okay? Jo, wie funktioniert es ganz kurz technisch? Das kann man eben mit so Boot-Parametern kann man das definieren, ob er das ins RAM laden soll oder über NFS mounten soll. Und man kann diese virtuellen Maschinen mit Wirt-Install, kann man eben im Prinzip die Hardware über so einen einfachen Befehl definieren und es startet dann dieses System. Okay, gucken wir uns die Infrastruktur an der Schule an, die wir sonst noch haben. Wir haben das, was wir jetzt braucht haben, eben dieser Server, Livebox, diese Seedbox, mit der ich diese Images verteile, und halt diesen Upcache. Und dann haben wir noch Moodle, Nextcloud, DokuWiki und E-Mail für alle Schüler und alle Lehrer haben wir. Und das Ganze über Single Sign-On, Keycloak machen wir das. Und dann haben wir noch ein Monitoring, das müssen wir noch ausbauen, Ticketsystem und noch vieles andere, zum Teil noch aus der Pandemiezeit, zum Teil muss das noch umgezogen werden, zum Teil muss das mal wieder aktualisiert werden und so weiter und so fort. Wir haben auch ein paar Spezialfälle, dass Leute irgendwelche SBS oder Microcontroller irgendwie ansteuern wollen und so. Und da haben wir jetzt noch Spezialkonfigurationen, wo die zum Beispiel ins Netz eingebunden sind und trotzdem aber noch ein anderes WLAN aufspannen können und so weiter und so fort. Okay, komme ich zu den Problemen und auch hoffentlich ein paar Lösungen. Also generell muss man sagen, dass jetzt nicht plötzlich auf einen Schlag natürlich Lehrerinnen, Schülerinnen, Schüler, dass die jetzt auf einmal mit wahnsinnigen IT-Kompetenzen aus der Schule rauslaufen, wie man hier an diesem Posting sieht. Aber generell funktioniert es so im Großen und Ganzen. Allerdings haben wir bemerkt, dass manche Programme, die haben irgendwie ein bisschen Stabilitätsprobleme. Und ich glaube, ein Teil davon kommt dadurch, dass das Home-Laufwerk übers Netz kommt. Und das ist, glaube ich, ein Szenario, was nicht so getestet wird. Weil das, ja, wenn ich das halt an meinem, direkt von meiner Platte probiere, dann funktioniert das immer super. Und durch die, dadurch, dass das nicht so schnell ist, könnte ich mir vorstellen, über das Netzwerk, dass da so Races und so zum Teil entstehen, wenn die nicht, das nicht ganz sauber gemacht ist. Und dann schlägt sich das auf Stabilität nieder. Also gerade bei Codeblocks, das ist auch halt so ein bisschen vom Upstream nicht ganz ideal, sagen wir mal so, wie sich das entwickelt. Und ein Kollege verwendet das intensiv. Da haben wir jetzt auch ein paar Bugs, haben die schon gefunden und wir haben das auch reported und so. Und da haben wir jetzt, machen wir selber die Pakete immer mit dem allerletzten Stand aus den Subversion, merke, Directory und ja, müssen wir gucken, dass man damit trotzdem gut arbeiten kann. Haben wir natürlich auch nur bedingt Einfluss. Dann gibt es so ein Programm, so eine IDE, Spider heißt die, und da war ich oft das Problem, dass das sagt, File has changed on disk, wenn man ganz normal arbeitet. Also irgendwie Zeitstempel, obwohl man halt nichts gemacht hat und niemand sonst auf diese Datei zugreift. Also falls sich da jemand richtig gut auskennt, sind wir auch für Ideen oder Tipps dankbar. Dann haben wir einen Raum gehabt, da war, die wollen alles mit WLAN machen. Und als einen ersten Schuss, ich meine, es war eigentlich absehbar, dass das nicht funktioniert, haben wir das WLAN, dass das wirklich Home-Verzeichnis über WLAN einbindet beim Mounten. Und das, ja, das man dann eigentlich gar nicht mehr braucht. Und es ist halt einfach, wenn da 20 Laptops sind und die sind, das kann man vergessen. Also da haben wir jetzt eine bessere System ausgearbeitet, dass die ein lokales Home haben und aber trotzdem ihre Dateien synchronisieren können auf das Netzwerk Home. Oder das ist jetzt gerade in der Mache, sagen wir mal so. Dann haben wir ein bisschen Problem mit dem Klassenzimmer. Gerade mit dem, wenn man sonderbare Setups hat, sage ich mal. Und dann ist es einfach, wenn halt was passiert. Manchmal weiß man auch nicht, was das Problem ist. Wenn man selber probiert, findet man nicht einen Fehler. Und ja, die Leute haben natürlich, wollen einen Unterricht machen, irgendwas geht nicht. Und dann ist halt natürlich, wenn das was anderes ist, dann haut man da halt auch gern drauf. Also es ist immer ein bisschen schwierig, ist das jetzt wirklich ein Fehler oder ein Problem oder ist einfach nur halt Missmut oder man ja. Bei Microsoft, komischerweise, das ist halt Gott gegeben. Ja, kann man eh nichts machen. Aber das, dein Zeug geht doch nicht richtig. Also hat man auch viel mit solchen bisschen psychologischen Sachen zu tun. So, ganz kurz reiße ich das noch an. Weil die Rechner ja mal an sind, mal aus, das können wir nicht so richtig kontrollieren, haben wir uns überlegt, wie machen wir das mit den Updates. Und dann haben wir erst gedacht, machen wir einfach automatisch. Und dann zack, Anfang Januar war so eine Kernel-Regression von Upstream kam. Da konnten wir nichts dafür, da konnte Debian nichts dafür. Aber man konnte sich halt nicht mehr anmelden. Also schon ein bisschen so Worst-Case-Szenario, weil der neue Kernel halt mit dem CIFS nicht mehr richtig funktioniert hat. Und das war auch schon ein Bug-Report und das wurde dann auch relativ schnell gefunden. Aber für uns war halt erst mal trotzdem, wie kriegt man jetzt das möglichst schnell wieder hin, dass wir noch lebend aus der Schule rauskommen, sagen wir mal so. Und dann mussten wir halt den alten Kernel booten, aber das halt auf so viele Rechner automatisch machen und so weiter. Und all das, das auch funktioniert, wenn es dann wieder einen neuen Kernel gibt und so weiter. Das haben wir halt dann so gemacht. Jetzt haben wir das abgeschaltet, dieses automatische. Aber wie machen wir dann die Updates? Und da haben wir so ein System, dass die uns melden, wenn sie laufen. Und dann können wir auf diese Meldung reagieren und halt dieses Ansible da drüber laufen lassen. Wenn man eine Änderung hat, passiert das so mehr oder weniger dann automatisch. Okay, dann komme ich schon zum Fazit. Also wenn man das Schulwesen anguckt, ich meine, die Leute, viele sind da ein bisschen so Zweckoptimisten und hat man das Gefühl, so eine rosa-rote Brille auf, alles super und so. Aber also meine Erfahrung ist halt die, wir machen das jetzt 35 Jahre und die Leute kommen aus der Schule raus und also Textverarbeitung haben sie noch nicht gelernt, wie das funktioniert, zum Großteil. Also es gibt immer Ausnahmen, aber was da dem zugrunde liegt, sie brauchen immer Word, sind ja Profis, aber also was die Struktur dahinter ist, unbekannt. Oh na, jetzt haben wir Tablets. Super Sache. Keine Ahnung, in meinen Fächern verwende ich das eigentlich nicht, aber manche sagen, das ist super. Aber was mir halt merken, die Leute wissen jetzt halt nicht mehr, was ein Verzeichnisbaum ist, was eine Datei ist, wie man ein Verzeichnis anlegt, wie man sich da ein bisschen organisiert, dass man das halt auch so wie mit sonst seinen Sachen machen muss. Ja, keine Ahnung. Dann, wo die Daten liegen, haben wir vorher in diesem Bug Report gesehen. Und wer darauf Zugriff hat, übersteigt die meisten Fähigkeiten. Und irgendwie ist es auch egal. Ist so ein bisschen so der Tenor. Und, aber die Werbung, manche Systeme, da hopft einem da die Werbung ins Gesicht und so. Und dass man da vermessen wird, dass man da manipuliert wird. Irgendwie hat man sich daran gewöhnt, dass das eh nicht anders geht. Und irgendwie ist es auch egal. Ist so ein bisschen einfach mal der Eindruck, sag ich mal so. Und wir haben jetzt das System. Ja, und gleichzeitig redet man aber jetzt die ganze Zeit über Digitalisierung, stopft da Geld rein und noch mehr Tablets. Und jetzt seit halt, was weiß ich, 3/4 Jahr oder so. KI ist jetzt das neue Ding. Und man hat das Gefühl, oder ich hoffe auch, dass das uns rettet. Und ja, ich kann jetzt mal nur aus meiner Erfahrung sagen, aus dem vergangenen 3/4 Jahr oder halbe Jahr jetzt, da haben schon ein Haufen Leute echt viel gelernt, okay? Und ja, mir auch, ich gebe es zu. Aber man merkt schon allein dadurch, dass das ein bisschen was anderes ist, als was die Leute von daheim kennen, auf einmal fangen die da an rumzustochern. Auf einmal sagen die, ja, das probiere ich jetzt daheim auch mal aus. Auf einmal gucken die, ja, wenn das immer abstürzt, woran liegt denn das? Und haben da irgendwas nachgelesen auf SourceForge von Codeblocks und so. Und aus meiner Sicht, das wirklich selber zu gestalten, das schafft ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Bereiche, die wir bislang in unserer Schule eigentlich komplett oder in weiten Teilen individuell fördern, je nach Lehrer, aber von der Institution eigentlich ignorieren, sage ich mal so. Wenn man sich vorstellen würde, dass man sowas wirklich, nicht forcieren, aber wirklich sagen würde als KMK oder was weiß ich was, ey, in die Richtung wollen wir gehen, in die Richtung wollen wir uns weiterentwickeln und das ist, wo wir hinwollen. Und die Leute, die das machen und die das können, die fördern mir und das tun mir wirklich supporten. Ja, das kann man weitermachen. Also ich behaupte, dann wird aus den Schulen werden einfach fähigere Anwender rauspöpfeln und das wird sich auf unsere IT-Dienstleister auswirken, das wird sich im Endeffekt auf die gesamte Branche, auf unsere Dichter und Denker, vor allem Denker, hat Dichter auch. Und also das kann man einfach nicht bestreiten. Das finde ich einfach ein bisschen schade, dass das so wenig genutzt wird. Okay, Zeit, ja. 2, 3 Fragen haben wir noch. Können wir, glaube ich, noch abhandeln.
Hallo, da die Zeit fortgeschritten ist, ich habe 2 Fragen, such dir die aus, die du gern beantworten möchtest. Die erste Frage ist, ich habe viel Ähnlichkeit zu Debian Edu gesehen, am Anfang mit dem Pre-Seeding oder so, aber ihr macht am Ende doch was anderes. Habt ihr Kontakte zu Debian Edu, arbeitet ihr mit denen zusammen? Erste Frage. 2. Frage, ganz anders, dieses Abwerten, was du da machst, funktioniert sowieso nicht so. Wie reagiert man dann gut?
Ja, also erste Frage, ich habe selber bei Debian Edu eine Zeit lang mitgearbeitet, aber das Problem ist, das wird, glaube ich, ein bisschen eingeholt von der Zeit, weil man sehr viele spezielle Konfigurationen machen muss, die auch für jede Schule anders sind. Wenn man das in Pakete packt, dann finde ich, da ist halt mit Ansible ist das halt viel dynamischer, auch der Entwicklungsprozess. Also mir war es am Ende zu mühsam. Für eine Änderung, wo ich testen will, halt das Paket neu zu bauen, das ja, können wir vielleicht nochmal, weil das ist jetzt sehr technisch und speziell. Und zur Motivation, ich glaube, man muss da ein bisschen zur Waage halten. Und es ist gut, wenn man halt schon noch andere Projekte hat, wo man einfach auch das machen kann, was einem Spaß macht und wo man jetzt nicht irgendwie in einem Dienstleisterverhältnis ist, sagen wir mal so. Sonst noch eine Frage oder...
Habt ihr dann an jedem Standort oder an jeder Schule eigene Server mit kompletter Hardware oder wird es irgendwie über VPN übermittelt alles?
Nee, wir haben ein eigenes, man sieht es eh in dem Bild, wir haben so einen Proxmox, CEF, HCI, also da sind wir so ein Hyper-Convergent Infrastructure, also wir sind da gut ausgestattet.
Aber der ist
bei uns, der steht bei uns.
Oder habt ihr dann mehrere Standorte, an die das dann auch
verdient? Nee, das ist nur ein Standort. Also, okay. Das ist nur ein Standort.
Und wie würdet ihr das für mehrere Standorte aufziehen?
Also ein Kollege, der sitzt auch hier im Kollegium, der ist an einem allgemeinbildenden Schule und der hat den Teil, bis auf die virtuellen Maschinen, hat der übernommen. Und wir tun da auch Kontakt halten und helfen uns da auch bei der Weiterentwicklung gewissermaßen. Aber es ist ein relativ junges Projekt. Also wenn da jemand Interesse hat, da sind wir auch gern dabei, das zu unterstützen. Das ist wieder das, wenn dem jetzt wenn man dieser Idee, sage ich einfach mal, das muss gar nicht genau das sein, aber wenn man dieser Idee halt einen Rahmen geben wird, auf Landesebene, wo man gar Bundesebene, wenn man da die Schulen fördern wird, ja, da könnte man so viel machen. Aber das erfolgt halt eigentlich, das wird im besten Fall halt geduldet, aber wirklich gefördert oder so wird das nicht.
Ich habe auch noch eine kleine Frage. Erstmal danke für den spannenden Einblick und dann nochmal eine Frage zum Finanziellen. Also würdet ihr die Microsoft-Produkte, zum Beispiel Microsoft 365, nutzen? Würdet ihr Lizenzgebühren dafür bezahlen? Jetzt nutzt ihr Open-Source-Software. Wie macht ihr das dann? Leistet ihr Beiträge? Spendet ihr die Produkte, um die zu unterstützen? Da würde mich interessieren, wie ihr das macht.
Also das ist ja im Prinzip unsere Privatinitiative, kann man das nicht sagen. Aber wir haben jetzt keine Gelder in dem Sinn. Und wenn wir sagen, das Projekt, das würden wir gerne unterstützen, dann müssen wir halt zu unserem Landkreis gehen, zum Schulträger, weil der gibt uns das Geld. Und dann müssten wir den davon überzeugen, dass der da was spendet. Und spenden, das kennen die eigentlich nicht. Also das wird normal, also das, wo ich das mal gehört habe, das hängt sicher von dem Schulträger ab, aber das ist halt in der öffentlichen Hand, dass ich da, für den gibt es weder Spenden noch gibt es für den was umsonst. Also das ist einer, der kennt das nicht. Für den ist es gewohnt, er zahlt für was und dann kriegt er das. Und dann stellt er fest, das ist gar nicht das, was ich habe, aber das ist eine andere Geschichte, was ich haben will. Und von daher, da sind wir weit entfernt, dass wir sowas institutionalisieren wird. Und da, man könnte ja auch sagen, hey, das Programm ist für unsere Schulen so wichtig, da gucken wir jetzt, dass diese Probleme, die es da gibt, dass die gefixt werden. Und dann könnte man das ausschreiben und so weiter und so fort. Aber das sind wir noch meilenweit davon entfernt.
For the record, das ist passiert mit so einer Whiteboard-Software in Frankreich. Die machen das nämlich genauso. Also die haben, Openboard heißt es, da hat ein Departement in Frankreich hat es einfach weiterentwickelt, so wie sie es gebraucht haben. Das wäre die richtige Idee.
Okay, sei, für die, ja. Das hängt halt extrem davon ab, was man genau machen will. Und wir haben halt schon auch Anwendungen, gerade mit Mikrocontroller und so. Und dann sind es schnell, braucht man spezielle Treiber. Und das wäre ein bisschen so wie dieses Live-System. Da kann man schon viel mitmachen, aber ja, das kommt schnell auch an seine Grenzen. Ich bin noch am Debian-Stand. Falls es noch Fragen gibt oder auch hier, einfach auf mich zukommen. Okay?